Herzlich willkommen zu Beide Seiten Live. Wir freuen uns, dass Sie da sind.
Schönen guten Abend. Heute ist Montag und wir starten in eine richtig turbulente politische Woche. Sowohl hier in Österreich als auch natürlich in den USA. Dort findet morgen ja die Präsidentschaftswahl statt und das ist ja wohl die wichtigste Wahl des Jahres.
Wir beginnen aber trotzdem in Österreich. Da hat es nämlich am Wochenende einen ziemlichen innenpolitischen Paukenschlag gegeben. Carolina Edtstadler, Sie sehen sich hinter uns. Die ÖVP-Verfassungsministerin, die zieht sich aus der Spitzenpolitik zurück.
Und darüber sprechen wir jetzt eben hier bei Beide Seiten Live mit Alina Nahler und Patrick Schwanzer. Schönen guten Abend, freut mich, dass ihr da seid. Alina, ich würde ganz gerne mit dir beginnen. Wie ist denn die Seite von Carolina Edtstadler? Was sagt sie denn, was waren denn ihre Beweggründe, warum dieser Rückzug jetzt?
Die ÖVP-Europaministerin hat am Wochenende für die meisten politischen Beobachter und Beobachterinnen überraschend bekannt gegeben, dass sie die Spitzenpolitik verlassen wird. Sie wird aber ihren Sitz im Nationalrat behalten, möchte gleichzeitig eine Anwaltskanzlei in Salzburg aufbauen. Bei der Nationalratswahl hat sie allerdings Vorzugsstimmenwahlkampf gemacht in Salzburg und wurde da auch mit relativ vielen Stimmen belohnt. Dazu hat sie dann auch heute etwas auf Twitter gepostet. Vielleicht können wir uns das kurz anhören.
Das starke Ergebnis bei den Nationalratswahlen, das ich in Salzburg bekommen habe, sehe ich als Auftrag, die Interessen meines Bundeslandes in den kommenden 5 Jahren als Abgeordnete zum Nationalrat mit vollem Einsatz zu vertreten.
Das war nicht heute, sondern als sie das bekannt gegeben hat. Ein weiteres Argument, das Caroline Edtstadler hervorbringt, ist, dass sie eine wirtschaftliche Unabhängigkeit möchte. Das ist ganz interessant. Sie sagt ja, das sei enorm wichtig, um freier in der Politik entscheiden zu können. Und die Kollegen, Kolleginnen von Puls24 haben genau zu diesem Thema heute auch mit Maria Rauch-Kallert gesprochen, ehemalige ÖVP-Ministerin für Familie und Frauen. Das können wir uns auch kurz anhören.
Sie tut das, was ich allen Frauen immer rate, auf ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit schauen. Und für Frauen ist das ganz besonders wichtig. Und vor allem geht es darum, dass Politik ja keine Lebensversicherung ist und vor allem keine wirtschaftliche Absicherung ist.
Wobei man da auch dazu sagen muss, keine wirtschaftliche Absicherung, Unabhängigkeit. Bei einem monatlichen Gehalt von um die 10.000 Euro als Nationalratsabgeordnete ist es auch mutig zu behaupten, ja.
Das ist jedenfalls aber trotzdem die offizielle Seite, also was Caroline Edtstadler selbst auch natürlich zu diesem Rückzug jetzt sagt. Patrick, du hast dir ja die andere Seite angeschaut und da gibt es vor allem eines ganz viel, nämlich jede Menge an Gerüchten.
Solange sich Caroline Edtstadler da jetzt nicht tatsächlich groß öffentlich äußert und eine Stellungnahme, eine persönliche Stellungnahme, wie wir es von vielen anderen Politikerinnen kennen, die da irgendwie den Schritt zur Seite machen, macht, kann man da tatsächlich nur von Spekulationen sprechen. Aber davon gab es das Wochenende über und auch heute jede Menge in den aktuellen Kommentaren und Meinungsspalten der diversen Tageszeitungen. Zum Beispiel Spekulation 1, Caroline Edtstadler spät auf den Landeshauptmannsessel in Salzburg.
Wilfried Hasler hat da durchaus vielleicht schon nervös, du hast es angesprochen, die Vorzugsstimmen, die sie ja gar nicht so schlecht abgeben.
Geliebt hat auf jeden Fall.
Sie hat auf alle Fälle die meisten Vorzugsstimmen in Salzburg bei der Nationalratswahl bekommen. Du hast es schon angesprochen, ist dort sehr beliebt, möchte auch für das Bundesland arbeiten, vielleicht sogar als Landeshauptfrau in Zukunft. Aber Wilfried Haslauer und die ÖVP in Salzburg hat ja da sofort die politische Türe vor dem Gesicht zugeschlagen. Haslauer hat dann sofort eine Stellungnahme abgegeben. Nein, der bisherige Landesvize Stefan Schnöll wird hier wie bisher schon boykottiert die Nachfolge antreten und Landeshauptmann werden. Wilfried Haslauer ist ja selbst 68, wird demnächst zurücklegen. Spekuliert werden eben dann im nächsten Jahr, wo dann sozusagen die Hälfte dieser Zeit von ihm als Landeshauptmann vorüber ist. Spekulation 2, auch ganz spannend. Da wird kommentiert, dass sich Caroline Edtstadler deshalb zurückgezogen hat, weil sie einer zukünftigen, doch eher linksorientierten Regierung zwischen ÖVP, SPÖ, Neos oder Grüne, wer es auch immer dann am Ende wird, nicht angehören möchte. Denn man sagt, Caroline Edtstadler zählt dann schon eher zum rechten ÖVP-Flügel.
Zumindest auch, zum sehr Konservativen dann?
Zum sehr Konservativen hat auch laut Politinsidern sehr gute Kontakte in die FPÖ und soll sich da auch schon etwas jetzt unter den Abgeordneten im Nationalrat außerhalb dieser Regierungspolitik in Stellung bringen. Falls Karl Nehammer mit seinem politischen Dreier, den er anstrebt, zwischen SPÖ, ÖVP und wie auch immer dann dabei ist, scheitern, dann könnte, und dann scheitert auch Karl Nehammer, der wird dann wahrscheinlich als ÖVP-Chef abgelöst werden, dann könnte Caroline Edt-Stadler sozusagen wieder emporsteigen aus den ÖVP-Abgeordneten, das Ruder übernehmen und vielleicht doch ohne Kickl oder am Ende vielleicht auch mit Kickl eine FPÖ-ÖVP-Regierung schmieden. Spekulation Nummer drei, ich habe gesagt, es gibt relativ viel Spekulation heute,
die nehmen wir noch mit.
Dass Edt-Stadler eventuell sogar schon ausgerichtet wurde. Sie sitzt ja auch im Verhandlungsteam, im Sondierungsteam derzeit drinnen.
Und zwar weiterhin.
Bekannt, ja. Genau, dass sie gar keine Ministerposten mehr bekommt, vielleicht. Und dieser Abfuhr wollte sie schon selbst zuvorkommen jetzt und hat sich sozusagen selbst aus dem Spiel genommen. Ich steige persönlich aus mit persönlichen Gründen und lasse mich dann sozusagen nicht von Karl Nehammer hinaus katapultieren. Und die vierte und fast schon kurioseste Spekulation, die heute Oliver Pink in der Presse geschrieben hat, ist, dass ja in drei Jahren die Bundespräsidentenwahl wieder ansteht und sich Caroline Edt-Stadler da schon in Position bringt. Wobei ganz ehrlich muss man sagen, ihr Spitzname war ja bisher immer die Ice Lady, weil sie immer sehr hart gewirkt hat in ihrem Tun. Und auch der OGM Upper Vertrauensindex vom August zeigt hier ein Minus von 25. Da liegt Caroline Edt-Stadler sogar noch hinter Karl Nehammer, hinter Werner Kogler, hinter Gerhard Kahn und Co. Also
und weit hinter Alexander Van der Bellen.
Genau, das auch.
Der es anführt. Du hast diesen Vertrauensindex angesprochen bei uns auf unserer Puls24.at-Seite. Gab es halt aber auch eine Umfrage diesbezüglich. Unsere Frage war, ob Edt-Stadler, wird eben nicht mehr Ministerin, wie finden Sie das, schade oder gut? Schauen wir uns vielleicht das Ergebnis an. Hier sehen Sie es. Das finde ich sehr schade, sagen 74%. Ich finde das gut, 24%. 2% haben dazu keine Meinung, also auch ein eindeutiges Ergebnis.
Also wie gesagt, unsere Umfrage des Tages, Sie haben sie gerade eingeblendet gesehen, inklusive QR-Code, da können Sie jeden Tag mitmachen. Auf Puls24.at gibt es da jeden Tag eine tagesaktuelle Frage und wir sind dann gespannt, was die Ergebnisse sind. Die werden wir Ihnen dann hier an dieser Stelle verraten. Eine kurze Nachfrage, wir haben es ein bisschen angesprochen, Caroline Edt-Stadler bleibt ja im Sondierungsteam weiterhin auch. Aber wie kann sich denn das jetzt vor allem diese Art des Rückzugs auch auf die Sondierungsgespräche auswirken? Da sagt die eine Seite, naja, so dramatisch ist das jetzt auch wieder nicht, oder?
Also die andere Seite argumentiert anders und geht nicht auf diese Gerüchte ein, nämlich die von Caroline Edt-Stadler. Was man dem auch entgegnen kann, ist, dass Caroline Edt-Stadler sich ja unter sehr guten, engen, freundschaftlichen Bedingungen trennt aus der Spitzenpolitik. Sie hat dazu auch etwas auf Twitter gepostet, das habe ich auch mitgebracht, wo sie Folgendes sagt.
Es liegen große Herausforderungen vor uns. Es geht darum, Lösungen für Österreich und die Menschen in unserem Land zu finden. Ich habe stets betont, dass ich Bundeskanzler Karl Nehammer selbstverständlich auch weiterhin mit meiner vielfältigen Expertise bei den Regierungsverhandlungen zur Seite stehen werde.
Caroline Edt-Stadler hat also angeboten, noch weiter in diesem Sondierungsteam sitzen zu bleiben und Karl Nehammer hat das auch heute via X dankend angenommen und gesagt, sie wird auch in diesem Team bleiben.
Wirkt nicht nach Einigkeit alles, Patrick, auf der anderen Seite.
Wirkt nicht nach Einigkeit, du hast schon gesagt, vertrauensvolle Verhältnisse. Ganz so dürfte es aber nicht sein. Es wird auch spekuliert, dass es vor allem nach der Nationalratswahl im Hintergrund ordentlich gescheppert hat, vor allem zwischen Caroline Edt-Stadler und dem Bundeskanzler Karl Nehammer. Und da dürfte es schon länger Zerwürfnisse geben, weil Caroline Edt-Stadler wollte unbedingt nach Brüssel als EU-Kommissarin. Dieser Wunsch wurde aber vom Kanzler verwehrt.
Magnus Brunner
hingeschickt worden.
Obwohl eigentlich eine Frau auf die Liste gehört hätte.
Oder zumindest beide, ja genau. Also man hat nicht auswählen können.
Beide nach Wunsch der Kommissionspräsidentin.
Ganz offiziell mit Magnus Brunner ist es ja auch noch nicht, da finden ja jetzt morgen dann die Anhörungen statt. Natürlich wird es dann am Ende bestätigt werden. Und am Ende muss man auch sagen, hat Caroline Edt-Stadler schon noch in das ehemalige Kurzteam der ÖVP gehört und da scheint vielleicht auch Karl Nehammer jetzt aufzuräumen.
Dankeschön. Kommen wir auf jeden Fall hier jetzt zu unserem nächsten Thema, denn Personalstreit gibt es nicht nur in der ÖVP, sondern natürlich auch in der SPÖ. Da mischt der PR-Berater Rudolf Fussi die Partei gerade ordentlich auf.
Ja, er will Andreas Babler als roten Chef herausfordern. Für eine Kampfabstimmung braucht er 14.000 SPÖ-Unterstützungserklärungen aus mindestens 4 Bundesländern. Und heute verkündet er, 10.000 habe er schon.
Patrick Rudolf Fussi ist eben PR-Berater, er ist SPÖler, er ist auch gern gesehener Gast in Fernsehstudios, auch bei uns hier, bei Puls 24 war er immer wieder zu Gast, aber viele sagen, er hat einfach nicht das Zeug für die Parteispitze bei den Roten. Was spricht denn gegen ihn?
Du hast so viele Funktionen aufgezählt und manche Politberater, wenn man mit denen spricht und telefoniert, dann sagen sie, er ist auch mehr Clown als Staatsmann. Und die machen das dann so den ein oder anderen Social-Media-Auftritten von Rudi Fussi fest. Er ist ja jetzt gerade sehr präsent, muss man sagen, vor allem auf Twitter, versucht sich da auch immer wieder im Gespräch zu halten. Ist immer sehr präsent. Derzeit tatsächlich vielleicht etwas kurios unterwegs. Unter anderem hat Rudi Fussi hier eine Gesangsstunde gegeben, wo wir ganz kurz auch reinhören können.
That's life. That's what all the people say. You ride in high in April and you're shut down in May. But I know I'm gonna change that tune.
Er hat aber keine schlechte Stimme, das muss ich jetzt schon dazu
aber
sagen.
Aber Qualifikation für Parteichef finde ich nicht unbedingt, weil auch notwendig ist.
Singen kann er ja tatsächlich gut mit dieser tiefen Stimme. Und derzeit befindet sich Rudi Fussi ja auf Kreta und möchte dort den Plan A, den damals Christian Kern in seiner Kanzlerrede vorgestellt hat, überarbeiten und mit dem sozusagen und seinen neuen Roten, wie er sie nennt, antreten. Und auch da hat er ein etwas kurioses Social-Media-Video vielleicht veröffentlicht, wo man ihn, naja, sagen wir mal, sehr leicht bekleidet sieht.
Du hast das was mitgebracht?
Natürlich.
Das ist viel Arbeit, aber es ist eine Riesenfreude. So, jetzt arbeiten wir weiter. Schönen Wochenbeginn.
Na bitte, am Ende gab es sogar noch einen Bussi für alle, Bussi. Also, und unter diesem Post, das möchte ich auch noch anführen, hat ein User ihn gefragt, wie denn sein Beraterkreis dort auf Kreta aussieht und ob denn auch sich Frauen darunter befinden, wie groß dann der Frauenanteil ist. Und weil wir bei diesen ganzen Kuriositäten gerade waren, gab es da auch eine sehr seltsame Antwort von Rudi Fussi drauf. Da antwortet er nämlich tatsächlich: Mich würde brennend interessieren, warum man seinen eigenen Ellenbogen nicht lecken kann.
Also komplett aus dem Zusammenhang gerissen, einfach ein bisschen
komplett aus dem Zusammenhang gerissen, und ich weiß nicht,
vielleicht ob so ein ungute Antwort.
Also ein zukünftiger SPÖ-Chef kommentieren würde.
Schauen wir auf die andere Seite.
Genau. Ein pinkes Sammelsurium an zusammengesuchten aktuellen Sachen, die jetzt nicht unbedingt nach Parteispitze ausschauen. Aber Alina, du hast dir angeschaut, auf der anderen Seite, Andreas Babler war damals ja auch Außenseiter. Wir erinnern uns, vor eineinhalb Jahren circa, und hat die Parteispitze ja übernommen.
Das stimmt. Und Rudi Fussi ist nicht bei allen ein Clown, so wie du gesagt hast, Patrick, sondern viele sehen ihn als ernstzunehmenden Herausforderer von Andreas Babler, zum Beispiel die angeblich schon 10.000 SPÖ-Mitglieder, die ihm eine Unterstützungserklärung unterzeichnet haben. Zur Erinnerung, er braucht 14.000 Erklärungen innerhalb eines Quartals, also jetzt noch circa bis Mitte Dezember. 10.000 davon hat er schon, auch wenn die noch nicht offiziell ausgezählt wurden, und das ist schon beachtlich. Und dass Rudi Fussi, PR-Berater, sehr viele Kontakte in die Politikwelt, ein guter Akteur ist und gut es anscheinend schafft, Menschen auf seine Seite zu ziehen und sie zu überzeugen, zeigt auch ein Volksbegehren aus dem Jahr 2002. Damals ging es um das Volksbegehren gegen Abfangjäger, und er hat das damals tatsächlich geschafft, 620.000 Unterschriften zu sammeln, auch wenn die Eurofighter dann nicht verhindert wurden. Also von dieser Seite kann man auch argumentieren, Rudi Fussi hat vielleicht einen anderen Stil, ist vielleicht etwas lockerer, weniger staatsmännisch, aber auch das hat in der Vergangenheit schon funktioniert und bringt vielleicht einen neuen frischen Wind in die SPÖ.
Wobei, zu den 10.000 Unterschriften muss man natürlich schon auch ergänzen, da muss erst überprüft werden, ob das tatsächlich alles SPÖ-Mitglieder sind oder ob da vielleicht wieder die ein oder andere Giraffe oder vielleicht dieses Mal ein anderes Zootier unter diesen Befürwortern.
In Anspielung an die Unterstützungserklärungen, die damals eben im Kampf um die
Spitze zwischen
Pamela Rendi-Wagner, Andreas Babler und Heinz-Peter Doskozil.
Aber bleiben wir gleich bei der SPÖ.
Das stimmt durchaus, Entschuldigung, wenn ich da noch ganz kurz einhaken kann. Das stimmt allerdings, es hat aber Rudi Fussi heute angekündigt, dass er auch rechtlich gegen die Löwelstraße, nämlich die SPÖ, vorgehen möchte. Er fordert nämlich, dass das laufend während dieses Einsammelns der Unterstützungserklärungen schon überprüft wird. Und er hat jetzt auch selbst gesagt, dass er auf eigene Kosten eine statuten- und gesetzeskonforme Schnittstelle errichten möchte oder hat das in Auftrag gegeben, wo wirklich überprüft wird, wer von diesen Unterstützern und Unterstützerinnen SPÖ-Mitglied ist, weil er diesen ganzen Prozess beschleunigen möchte.
Also da geht's zu bei der SPÖ, das bekommt man damit, wenn man euch zuhört, da gibt's jetzt rechtliche Schritte etc. Aber im Prinzip stecken die mitten in diesen Sondierungsgesprächen, das muss man auch dazu sagen. Da sagen jetzt viele, konzentriert sich lieber auf diese Sondierungsgespräche und lasst den Herrn Fuße sein. Aber trotzdem, auch zu diesem Thema hat er da ja Vorschläge mitgebracht.
Ganz aktuell mischt er sich da in die Sondierungsgespräche ein, obwohl er eigentlich am Anfang meinte, nein, es ist Andreas Babler dafür legitimiert, er wird sich da zurückhalten. Aber es gab erst heute wieder einen Tweet, der auch ganz kurios zu lesen ist. Da können wir kurz reinschauen. Da schlägt er nämlich vor, dass das jetzige Sondierungsteam abgezogen wird und stattdessen ein anderes Sondierungsteam.
Ich empfehle der SPÖ, Sandra Breiteneder von der Verhandlungsführung abzuziehen und durch ein erfahrenes, kompetentes Viererteam, bestehend aus Clubdirektor Joachim Preiß, Christopher Berker, Luca Kaiser und Sigrid Rosenberger, zu ersetzen.
Ein kompetentes Viererteam mit Namensvorschlägen, Patrick, wie wird das eingeschätzt?
Ja, das wird jetzt nicht sehr hochwertig eingeschätzt, obwohl es Rudi Fuß ja sehr hochwertig bezeichnet, aber darunter eben Luca Kaiser. Ja, er trägt einen prominenten Nachnamen, er ist der Sohn des Landeskaisers von Kärnten, aber am Ende derzeit halt nur der Pressesprecher der stellvertretenden SPÖ-Clubchefs Philipp Kucher derzeit oder aber auch Sigrid Rosenberger, auch sie derzeit eigentlich nur Pressesprecherin des SPÖ.
Auf der anderen Seite kann man aber auch argumentieren, dass Rudi Fussi die Partei durchaus sehr gut kennt, auch durch seine vergangenen Beratertätigkeiten und vielleicht Potenzial in Personen sieht, die noch nicht in der ersten Reihe standen, das aber vielleicht wollen oder er denen das zutrauen würde und vielleicht andere an der SPÖ-Spitze die Augen verschlossen haben, weil sie das nicht sehen können.
Da ist aber die Frage auch, was kann ein Pressesprecher, eine Pressesprecherin da jetzt an inhaltlichen Themen einbringen bei Sondierungsgesprächen, wo es ja dann doch um was geht. Das Land steht vor einem großen Schuldenberg etc. Also da.
Nehmen wir das Wort Sondierungsgespräche gleich mit. Reden wir gleich darüber. Wir haben über die ÖVP geredet.
Wir haben über die SPÖ geredet.
Und da kommen wir jetzt eben zu beiden. Morgen gehen eben diese Sondierungsgespräche weiter. Aber da gibt's ja viele inhaltliche Streitpunkte. Heute wollen wir uns genauer anschauen, wie es denn beim Thema Budget aussieht.
Genau, beim Thema Budget habt ihr beide dankenswerterweise auch gerade die SPÖ und die ÖVP-Positionen nochmal genau angeschaut. Alina, du hast dir die ÖVP-Seite angeschaut. Was sind denn da die Vorstellungen in Richtung Budget und Sparen?
Also grundsätzlich ist das Wirtschaftspaket der ÖVP für Unternehmer und den Mittelstand geschnürt. Also jene, die arbeiten, sollen belohnt werden. Jene, die weniger arbeiten oder sich im Sozialstaat ausruhen, auch wenn die ÖVP das nicht so nennt, die sollen abgestraft werden. Das heißt konkret Vollzeitbonus, Überstunden steuerfrei, Lohnnebenkosten senken. Jetzt ist die große Frage, wie soll das alles finanziert werden? Da habe ich heute nochmal im Wahlprogramm der ÖVP nachgelesen und sie sind dafür eine strengere Einwanderungspolitik. Das heißt, weniger Menschen sollen den Sozialstaat in Anspruch nehmen, so soll gespart werden. Außerdem sollen die Subventionen gedrosselt werden. Österreich hat ja viele Fördertöpfe, die sollen eingeschrumpft werden. Da könnte man laut ÖVP bis zu 3,5 Milliarden pro Jahr sparen. Die öffentliche Verwaltung und die Bürokratie soll geprüft werden. Also die nennen das Zero-Based Budgeting. Da soll überprüft werden, welche Budgetposten in welchem Ressort neu verhandelt werden können. Evaluierungen sollen da stattfinden. Und ganz wichtig für die ÖVP, der Wirtschaftsstandort soll attraktiver gemacht werden. Also Unternehmen sollen angelockt werden. Und da hat Harald Mara, der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, der übrigens auch im Sondierungsteam von der ÖVP sitzt.
Jedes Mal eigentlich, oder?
Genau, im August Folgendes gesagt bei einer Pressekonferenz zum Thema Budget und Wirtschaft.
Also wir haben uns sehr klug überlegt, Maßnahmen zu setzen, die gar keinen Einnahmenverlust bedeuten. Das muss man sich nur mal im Detail überlegen. Dazu braucht man ein bisschen ein Know-how, wie ich beim politischen Mitbewerb immer feststelle, dass der zum Teil nicht immer vorhanden ist. Macht nichts. Wir stellen uns ja gerne dem Wettbewerb und den Fragen, die natürlich etwas kosten, die gibt es auch. Haben wir ganz klar gesagt, wir wollen ja damit Wachstum und Mehrstundenleistung generieren, die auch wieder einen volkswirtschaftlichen Multiplikatoreffekt haben.
Also soweit Harald Mara. Aber Patrick, wie schaut denn jetzt auf der anderen Seite die Budgetvorstellungen der SPÖ aus?
Wir kennen sie alle, die heilige Kuh, zumindest bis kurz vor der Wahl waren die Millionärs- bzw. Vermögensteuern. Und weil du schon angesprochen hast, auch die ÖVP fragt, wie soll man das Ganze finanzieren? Das ist ein Beispiel der SPÖ, wie man sozusagen das Budget noch ein bisschen stopfen möchte, die Vermögensteuern. Der Steuerbeitrag auf das Arbeitseinkommen soll sinken. Stattdessen sollen eben die Superreichen in Österreich zur Kasse gebeten werden und da deren Beitrag leisten. Und auch noch im ORF-Duell vor der Nationalratswahl hat der Andreas Babler im Gespräch mit Karl Nehammer Folgendes gesagt.
Es führt kein Weg vorbei, ehrlich gesagt, wenn man das Leben der Menschen in diesem Land verbessern will und man die Bedingungen verbessern, dass es endlich leichter wird, dass man sozusagen die Spätfolgen dieses Durchrauschens der Teuerung nicht ein zweites Mal denselben Menschen zahlen lässt, dann braucht es eine gerechte Form von einer Vermögensbesteuerung der Superreichsten.
Und diese Vermögenssteuer ist auch gar nicht so schlecht angekommen. Laut einer Kurier-OGM-Umfrage vom Juli unterstützen die 61% der Befragten, die sagen, ja, Superreiche sollen hier ihren Beitrag leisten. Und auch vor der Wahl und aufgrund dessen hat sich dann teilweise auch eine Allianz aus Gewerkschaftern bis hin zu NGOs gegründet. Die Gegenseite zur Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer, hat da auch ihren Chefökonomen ausgeschickt, der eben die Millionärsteuer so begründet.
Für 99% der Haushalte würden es die Sozialleistungen verbessern und 1% hätte eine höhere Abgabenquote. Man muss dazu sagen, dass dieses reichste Prozent der Haushalte in Österreich zwischen 500 und 700 Milliarden Euro besitzt.
Markus Matterbauer von der Arbeiterkammer, dass eben die Seite der SPÖ wirklich sparen. Da sind sie sich zumindest einig, will aber ja keine der beiden Parteien.
Auf keinen Fall. Also die ÖVP würde da überhaupt nicht mitgehen und auch nicht die Wähler und Wählerinnen der ÖVP. Die haben nämlich gesagt, vor allem Karl Nehammer bei der gleichen Pressekonferenz im August diesen Jahres, keine Reichensteuer, keine Erbschaftssteuer. Die Steuer gehört sogar gesenkt. Was er da genau gesagt hat, können wir uns kurz anhören.
Also auf den ersten Eindruck wirkt es wie ein Paradoxon, funktioniert aber tatsächlich, wenn Sie Steuern senken und ein Wirtschaftswachstum generieren, also auch Investitionsanreize schaffen, haben Sie trotzdem dann, obwohl Sie vermeintlich Steuern gesenkt haben, mehr Steuereinnahmen. Also ich kann es Ihnen sozusagen auch faktisch belegen, wir hatten von 2022 bis 2024, das waren Jahre, die gekennzeichnet waren von Steuerentlastungsmaßnahmen inklusive Abschaffung des schleichenden Lohnphrases der kalten Progression, Mehreinnahmen von 12 Milliarden Euro. Also Sie sehen, es ist sehr wohl möglich, hier auch eine Stabilität des Budgets damit zu erreichen.
Karl Nehammer möchte also mit diesem Wirtschaftsprogramm der ÖVP den Wirtschaftsstandort attraktiver machen. Arbeit soll sich lohnen, heißt das Motto.
Und auf keinen Fall Vermögensteuern. Noch einmal bestätigt, jetzt auch nach der Wahl.
Wobei man auch sagen muss, habe ich auch schon davor anklicken lassen, die SPÖ ist ja dann im Laufe des Wahlkampfs, vor allem zum Ende hin, dann auch zurückgerudert, mehr oder weniger von diesen Vermögensteuern, die ja zu Beginn als rote Linie in Koalitionsverhandlungen ausgegeben wurden. Und da können wir vielleicht noch bei dem EU-Delegationsleiter Andreas Schieder reinhören, der sich da dann nach der Wahl vor den Sondierungsgesprächen schon sehr diplomatisch dazu ausgedrückt hat.
Schauen Sie, ich finde, keine Frage ist eine Bedingung und keine Frage ist von vornherein etwas, wo man sagt, das ist nicht so wichtig, es ist alles gleich wichtig und das wird bei den Verhandlungsgegenübers genauso sein und daher liegt es in der Natur der Sache, dass man kompromissfähig sein muss.
Kompromissfähig.
Klar, ja, vor allem die Steuern, das wird natürlich das zentrale Thema bei diesen Gesprächen sein, aber natürlich auch das Sparen und da kommen dann auch die Neos ins Spiel. Es soll ja eben, wenn eine Dreierkoalition werden und die wollen natürlich unbedingt sparen und wir haben jetzt gerade die beiden gehört, ÖVP und SPÖ wollen das nicht. Wie geht sich das aus?
Die wollen unbedingt sparen, das stimmt schon, aber in meinen zahlreichen Gesprächen mit Politikberater Thomas Hofer zu diesen ganzen Stories hat er immer gesagt, es werden alle Parteien Abstriche machen müssen. Die SPÖ wird auf Teile ihres Wirtschaftsprogramms verzichten müssen. Die ÖVP wird mit ihrem Wirtschaftsprogramm, so wie es jetzt im Österreich-Plan drinnen steht, nicht durchkommen. Und auch die Neos werden ihre Abstriche machen müssen. Man denkt da immer dran, die wollen sozusagen die Sozialpartnerschaft immer wieder verkleinern, zusammensparen, weil sie meinen, das ist teuer, bürokratisch und bringt nicht so viel. Ja,
alle müssen sich bewegen.
bei aber drei Koalitionen muss man alles unter einen Hut bekommen.
Sollten SPÖ und ÖVP tatsächlich entscheiden, einen dritten Koalitionspartner mit ins Boot zu holen, dann muss man schon sagen, dass die Neos mit der ÖVP mehr gemein haben als mit der SPÖ.
Das auf jeden Fall. Und ein bisschen Druck hat man ja tatsächlich auch, weil die Steiermark-Wahl steht vor der Tür und da schicken sich ÖVP und SPÖ ja durchaus an, davor zumindest ein bisschen was vorzeigen zu können oder zumindest zu schauen, ob man von Sondierungsgesprächen auch
in Koalitionsgespräche kommt. Also spannend auf jeden Fall. Österreich haben wir damit abgehakt fürs Erste. Bei uns geht es aber gleich weiter und genau zu diesem Thema sprechen wir nämlich gleich hier im Studio weiter.
Wir diskutieren mit zwei hochkarätigen Gästen über Innenpolitik, nämlich mit dem ehemaligen ÖVP-Landeshauptmann in Salzburg, Franz Schausberger, und dem FPÖ-Urgestein Andreas Mölzer.
Eine möglicherweise explosive Mischung, aber vorher müssen wir noch zu eben der wichtigsten Wahl schauen des Jahres, der Präsidentschaftswahl in den USA. Morgen ist ja der Wahltag.
Ja, und da zeigen die aktuellsten Umfragen ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Harris wird wahrscheinlich insgesamt mehr Stimmen bekommen, die demokratische Kandidatin. Genau wie Hillary Clinton, ebenfalls demokratische Kandidatin, gegen Donald Trump 2016. Aber da hat ja dann bekanntlich Donald Trump gewonnen. Es kommt nämlich darauf an, wer welche Bundesstaaten gewinnt.
Und da gibt es eben dann diese bekannten 7 Swing States, die eben dann wohl wahlentscheidend werden. Die wählen nämlich einmal republikanisch, einmal demokratisch und am wichtigsten sind dabei wahrscheinlich morgen 3 Bundesstaaten, Michigan, Wisconsin und Pennsylvania.
Ja, die sehen Sie oben rechts oben eingeblendet, eben Rust Belt Bundesstaaten, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Darauf werden wir dann morgen ganz genau schauen in einer Sondersendung. Aber schauen wir uns jetzt nochmal hier bei beiden Seiten an, nicht nur in die USA, sondern auch weltweit, wie würde denn die Wahl da tatsächlich ausgehen? Auch da gibt es natürlich zwei Seiten. Die eine Seite, die sich Donald Trump wünscht, die hast du dir angeschaut. Und Patrick, die andere Seite, die sich Kamala Harris wünscht. Welche Länder sind denn da eher die Unterstützenden?
Eher die westeuropäischen Länder, da sprechen sich 69% für einen Harris-Sieg aus. In Osteuropa sind es immerhin noch 46%, aber da ist halt dann eben die Mehrheit Trump-Anhänger. Und die besten oder höchsten Werte kann Kamala Harris in Dänemark mit 85% und Finnland mit 82% verzeichnen. Und wie man auch sieht, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, bei uns in Österreich wünschen sich auch 71% einen Sieg von Kamala Harris bei den morgen bevorstehenden US-Wahlen. Warum das Ganze? Es gibt auf dieser Seite die große Sorge, dass die Wiederkehr von Donald Trump zu großen Problemen in Europa führen könnte. Ganz großes Thema ist das Handelsthema in Europa, weil hier eben viel Export nach Amerika funktioniert und Donald Trump hier ja mit Zöllen liebäugelt. Und das könnte hier zu einem Einbruch der Exporte kommen. Zum anderen aber auch, sagt zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz, er kennt Kamala Harris sehr gut, der deutsche Bundeskanzler, er kennt sie sehr gut und sie steht einfach für unsere europäischen Werte. Und damit meint er halt auch die transatlantische Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA.
NATO.
Und zum anderen gibt es dann schon auch die Stimmen, die sagen, dass Kamala Harris einfach vor allem für das Kriegsgeschehen, das es jetzt einfach in unserer Umgebung gibt, wichtiger wäre als Donald Trump. Da wird es mehr Unterstützung zum Beispiel für die Ukraine geben, mehr Unterstützung für israelische Seite geben, wo unter Donald Trump die Befürchtung besteht, dass hier eventuell das Geld und auch die Waffen dann ausbleiben.
Schauen wir auf die andere Seite. Welche Länder sind denn jetzt für Donald Trump?
Du hast sie schon angesprochen, die nicht für Kamala Harris sind. Das ist einerseits Russland. Warum? Jetzt könnte man sagen, Harris wäre eigentlich die schwächere Gegnerin für Putin. Allein schon, weil sie eine Frau ist, so dürfte er argumentieren. Und es ist auch nicht klar, ob Harris die Ukraine militärisch weiterhin so unterstützen dürfte, wie das Biden getan hat. Trump ist unkalkulierbarer als Harris, das mag Putin gar nicht. Aber was Trump ist ein Putin-Fan. Das hat er immer wieder öffentlich gesagt und hat ja auch angekündigt, sollte er Präsident werden, wird er dafür sorgen, dass innerhalb von 24 Stunden Frieden in der Ukraine herrscht.
Und damit wahrscheinlich Druck auf die Ukraine ausüben, damit sie eben die Verhandlungen dann so akzeptieren und natürlich auch Zugeständnisse machen. Das ist ja die große Angst auch in dem
Zusammenhang. Es geht auch um die Unterstützung, genau. Natürlich, die könnte er dann streichen.
Und Putin hat sich dazu sogar geäußert. Das können wir uns kurz anhören.
Es ist Fakt, dass Trump als Präsidentschaftskandidat sagt, dass er den Krieg in der Ukraine beenden möchte. Das nehmen wir sehr ernst. Ich habe seine genauen Ideen dazu noch nicht gehört. Das wird die Schlüsselfrage sein. Ich habe aber keine Zweifel daran, dass er es ernst meint, und das unterstützen wir.
Also das sagt Putin, und grundsätzlich, das hat Patrick vorher schon angesprochen, unterstützen die osteuropäischen Länder Trump eher als die westeuropäischen. Auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat sich dazu geäußert. Der war nämlich letzte Woche in Wien am Donnerstag und hat dort bei einer Veranstaltung vom rechten Blatt Weltwoche Folgendes gesagt.
Und Sie werden das auf eine einzige Weise machen. Sie werden sich im Handumdrehen mit dem russischen Präsidenten hinsetzen, um Verhandlungen zu führen. Und Sie werden einen russisch-amerikanischen Vertrag zustande bringen. Und es ist unklar, wo unser Platz diesbezüglich sein wird, weil unsere europäischen Spitzenpolitiker den Augenblick versäumen.
Ja, das sagte also Viktor Orban letzten Donnerstag. Wir wissen es, da war er ja auch beim Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz und danach bei dieser Diskussionsveranstaltung. Wir haben also gehört, was Wladimir Putin, der russische Präsident, und eben der ungarische Ministerpräsident dazu sagen. Ganz großes Thema. Und damit macht Trump ja auch wirklich viel Wahlkampf, dieses Friedensversprechen, dass man das so schnell bringen könnte.
Wobei, das ist aber auch trügerisch, weil dieses Friedensversprechen würde wahrscheinlich am Ende so ausschauen, was viele Expertinnen kommentieren. Die USA würde einfach kein Geld mehr an die Ukraine liefern, keine Waffen mehr an die Ukraine liefern. Die müsste sich sozusagen Russland ergeben. Klar ist Putin dann wahrscheinlich der glücklichere Mensch auf der anderen Seite, weil Russland dann am Ende gewinnt. Und wer weiß, wie es dann mit der Ukraine weitergeht. Also dieses Friedensversprechen, was hier Trump abgibt, sagt die eine Seite, ist so nicht für Biden.
Natürlich kein Friedensversprechen in dem Sinn, sondern es werden dann erzwungen. Patrick, du hast es vorhin schon ganz kurz anklingen lassen. Schauen wir noch auf Österreich. Warum ist denn Österreich für Harris und gegen Trump?
Österreich geht da im Prinzip genau denselben Weg wie Gesamteuropa. Es ist einfach eine wirtschaftliche Frage, muss man am Ende sagen.
Zweitwichtigster Handelspartner.
Zweitwichtigster Handelspartner. 7,3% beträgt da der Anteil der USA an den österreichischen Gesamtexporten, sozusagen an zweiter Stelle nach Deutschland. Und jetzt habe ich es auch schon zu Beginn gesagt, Trump spielt oder liebäugelt einfach mit Zöllen auf Produkte aus dem Ausland, um sozusagen die heimische US-Wirtschaft zu stärken, was aber unserer Wirtschaft schaden würde. Das würde dann Arbeitsplätze in Österreich kosten und somit würde die gesamte Volkswirtschaft daran hängen. Harris auf der anderen Seite möchte keine Zölle, ist sozusagen von diesem Gedanken weg. Die möchte, um sozusagen die US-Wirtschaft zu stärken, die kleinen und mittleren Unternehmen im Land weniger besteuern als ausländische Unternehmen. Da gibt es da schon auch Kritik daran, was aber nicht so schwerwiegend für unsere Wirtschaft hier im Land wäre. Österreichische Unternehmen hätten es dann einfach in den USA schwerer, weil die eben mehr Steuern zahlen müssten als die US-Unternehmen im eigenen Land. Würde Österreich aber noch viel, viel besser kommen als, wie gesagt, wenn sich da an Zöllen etc.
Muss man sagen, in Sachen Wirtschaft haben natürlich beide das Prinzip America first. Also das ist,
wie gesagt, beide wollen die heimische Wirtschaft besser sehen. Das Programm von Harris würde sich für Österreich laut Expertinnen besser auswirken als das Programm von Trump.
Patrick Schwanzer, Alina Nahler waren das. Wir haben beide Seiten beleuchtet zu vier verschiedenen Themen. Vielen Dank, dass ihr das heute für uns gemacht habt und euch da wirklich die verschiedenen Perspektiven angeschaut habt.
Gerne. Und wir haben schon angekündigt, morgen machen wir nämlich durch für Sie. Ab 23.25 Uhr sind wir in einer Sondersendung zur US-Wahl eben für Sie da.
Aber Sie sollten schon davor einschalten. Ab 20 Uhr gibt es nämlich eine Beide-Seiten-Live-Spezialsendung, danach ein Wild-Umstritten-Spezial, ein Pro- und Contra-Spezial. Und dann geht's wie gesagt, ans Eingemachte mit Wolfgang Schiefer und mit mir. Da sehen Sie dann hier auf Puls 24 den Kampf ums Weiße Haus.
Berichten also die ganze Nacht von der wichtigsten Wahl des Jahres mit allen Zahlen, mit allen Daten, mit allen Fakten. Wir kommen zurück zur Innenpolitik und darüber lässt sich natürlich ausgesprochen gut streiten. Und das werden wir gleich hier im Studio machen bei unserem Duell. Und da ist dann bei uns zu Gast Andreas Mölzer von der FPÖ und Franz Schausberger, ehemaliger Landeshauptmann aus Salzburg. Aber davor schauen wir jetzt noch ganz kurz ins wild umstrittene Studio zu Werner Secker. Das ist ja die Sendung nach uns.
Ja, was den Rückzug von Caroline Edtstadler betrifft, beziehungsweise was möchte gern SPÖ-Chef Rudi Fussi betrifft, da gehen die Meinungen sehr deutlich auseinander. Und da bin ich sehr gespannt, was unsere Gäste heute dazu sagen werden. Eva Linsinger vom Nachrichtenmagazin Profil, sie kennt die Innenpolitik ganz besonders gut. Und dann haben wir zwei Hoteliers zu Gast, die Caroline Edtstadler natürlich auch persönlich kennen. Das ist einmal Matthias Winkler, ist der Chef der Sacher Hotelkette und dann auch bei uns der Hotelier und Investor von 2 Minuten 2 Millionen, Bernd Hinteregger. Also einfach dranbleiben. Wir freuen uns auf Sie.
Und jetzt wird bei uns eben hier im Studio diskutiert und ich darf dazu ganz herzlich begrüßen Andreas Mölzer, FPÖ-Urgestein, wenn man sagen darf, und auch ehemaliger EU-Abgeordneter für die FPÖ. Hallo, freut mich, dass Sie da sind. Und bei uns im Studio ist auch Franz Schausberger, ehemaliger Landeshauptmann von Salzburg, für die ÖVP natürlich, von 1996 bis 2004. Freut mich, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Herr Schausberger, wir haben heute in dieser Sendung schon drüber gesprochen. Am Wochenende gab es so einen kleinen Paukenschlag. Caroline Edtstadler, die gesagt hat, sie wird sich aus der Spitzenpolitik eben als Ministerin auch zurückziehen. Ist das ein herber Rückschlag für die ÖVP-Bundespartei?
Naja, ich würde mal sagen, man sollte die Dinge ein bisschen im Dorf lassen und nicht allzu sehr aufgeregte Dinge betrachten. Caro Edtstadler, die ich sehr gut kenne und die ich ganz besonders schätze und ich glaube, sie ist sicher eine der Besten in dieser Bundesregierung
gewesen. So schlimm, oder?
Ja, aber es ist ihre Entscheidung und sie hat es begründet mit einerseits politischen Gründen und andererseits auch mit persönlichen Gründen und ich glaube, das muss man so zur Kenntnis nehmen. Mir persönlich tut es sehr leid, dass sie aufhört, aber das ist halt die Politik und sie ist nicht die Erste, die einen solchen Weg geht. Aber noch einmal, mir wäre lieber gewesen, sie wäre in der Spitzenpolitik geblieben.
Herr Mölzer, waren Sie überrascht von diesem Rückzug von Caroline Edtstadler?
Ja, doch, weil ich ja doch in der Frau Edtstadler eines der wenigen Schwergewichte in der vergangenen ÖVP-Regierungsriege gesehen habe. Eine Frau, die wirklich, die nicht nur bei den Groupies von ehemaligen Bundeskanzler Kurz sozusagen der hübsche Begleitfigur war, sondern die wirklich Gewicht gehabt hat in der Politik. Ne? Und ganz wurscht, was die persönlichen Gründe waren, da kann man ja nur mutmaßen oder sollte man gar nicht mutmaßen. Es ist als Signal, ne, dass eine solche Persönlichkeit das Regierungsteam verlässt, ist natürlich kein gutes Anzeichen für diese kommende Verliererkoalition.
Um die Koalition sprechen wir gleich. Aber vielleicht noch ganz kurz zu Caroline Edtstadler nachgefragt. Was schon auffällt, das ist über Social Media und die Krone-Zeitung am Wochenende passiert. Es gab dann auch einen Tweet von Karl Nehammer, eben, der ja alles Gute gewünscht hat. Aber so wirklich geplant hat das alles nicht gewirkt, oder? Das war doch ein bisschen überrumpelt.
Naja, wenn man Caroline Edtstadler kennt, dann weiß man, dass sie keine so überfallsartigen Dinge macht, sondern dass sie das schon sehr wohl überlegt hat. Und das weiß ja auch jeder, brauchen wir ja nicht herumreden, sie wollte ganz gerne EU-Kommissarin werden. Ich glaube, dass sie für dieses Gebiet, das sie Österreich jetzt bekommt, sicherlich sehr gut geeignet gewesen wäre.
Ich glaube,
dass der Herr Bundeskanzler damit gerechnet hat, dass wir eher eine wirtschaftliche Kompetenz bekommen. Das hat aber dann die Frau Präsidentin von der Leyen eben anders entschieden. Und das war eigentlich so ein bisschen die Überraschung in der ganzen Sache.
Aber gerade vielleicht auch dadurch, wie eben dieser Rücktritt vonstatten gegangen ist, eben per Interview und dann auch über Social Media, gibt es jetzt jede Menge Gerüchte, die wir auch schon ein bisschen besprochen haben. Wir haben für Sie beide Gerüchte mitgebracht quasi. Das eine Gerücht ist ja, dass sie vielleicht ganz gerne dann in Salzburg mehr werden will, nämlich vielleicht sogar irgendwann mal Landeshauptfrau. Das andere Gerücht ist, dass sie sich mit der FPÖ, und Sie haben ja auch gerade ein bisschen Rosen gestreut eigentlich, mit der FPÖ so gut verstünde und dass, wenn diese Sondierungsgespräche, die gerade laufen zwischen SPÖ und ÖVP, scheitern, sie dann quasi einspringen könnte, wenn Nehammer scheitert.
Das ist, glaube ich, eine Überinterpretation. Aber Tatsache ist, dass sie vielleicht so realistisch ist, dass sie also keine sehr glückliche Konstellation in dieser sich abzeichnenden Koalitionsregierung sieht. Aber auch das ist nur eine Mutmaßung. Tatsache ist, dass sie irgendwo so das Zeug zur eisernen Lady der ÖVP gehabt hätte. Und dieses faule Ei, das die Frau von der Leyen jetzt dem österreichischen Kommissar gelegt hat mit der Migrationspolitik, mit unlösbaren Problemen in der Migration, ne? Das wäre bei ihr natürlich anders gewesen, weil sie sicher, wie soll man sagen, eine relative Härte immer auch politisch ausgestrahlt hat. Und wie immer sehr bewundert, auch bei diversen Diskussionen in Diskussionsveranstaltungen oder Fernsehsendungen. Ne? Das ist es. Ne? Also mit der FPÖ, das glaube ich nicht.
Aber wie würden Sie die Kontakte von Caroline Edtstadler zur FPÖ,
was ich weiß, ist, dass sie zur Frau Swarczyk eine gute Salzburgerin Gesprächsbasis hat. Das weiß ich. Schauen Sie, sie hat diese ÖVP-Pflichtübung im Wahlkampf, wo alle Minister mehr oder weniger wortgleich sagen mussten, niemals mit Kickl, die hat sie auch mitgemacht. Ne? Das hat sie auch gesagt. Dem habe ich aber keine große Bedeutung zugemessen. Ne? Es geht ja oder ginge ja bei einer Regierungsbildung für die Republik, für dieses Land nicht um Befindlichkeiten und ob ich jemand mag oder nicht mag, sondern um das Wohl des Landes und der Leute. Ne? Und da wäre sie meines Erachtens jemand gewesen, der da sehr nüchtern und sehr effizient an die Frage herangegangen wäre.
Darf ich vielleicht dazu nur zwei Dinge sagen? Erstens, die Sie angeschnitten haben, Gerücht Salzburg und so weiter. Definitiv, die Frage ist geklärt. Stefan Schnöll wird Nachfolger von Wilfried Haslacher. Das hat der Landeshauptmann ja auch entsprechend klargestellt. Das Zweite, da teile ich nicht ganz die Meinung von Herrn Mölzer. Die Caro Edtstadler ist sehr kritisch gegenüber und wirklich sehr kritisch gegenüber eben diesen extremen, radikalen Äußerungen seitens des FPÖ-Obmannes. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in irgendeiner Form in diese Richtung denkt. Aber man weiß natürlich nicht genau. Sie wird meines Erachtens sich jetzt einmal sehr engagieren. Sie hat ein sensationelles Ergebnis heimgebracht im Bundesland Salzburg, das eine Mehrheit für die ÖVP gebracht hat, was nicht selbstverständlich war, wenn man sich die Bundesländer anschaut. Sie war total im Einsatz, wie kaum jemand. Und ich glaube, jetzt wird sie halt schauen, dass sie sich beruflich natürlich in irgendeiner Form, sie hat ja Berufe gehabt und sie ist ja beruflich sozusagen klar ausgebildet auch. Und sie wird im Nationalrat sicher Salzburg sehr gut vertreten.
Also kritisch gegen die FPÖ-Chef, vor allem Herbert Kickl, eingestellt. Das sind ja sehr viele in der ÖVP. Das ist ja auch der Grund, warum jetzt eben zwischen ÖVP und SPÖ im Endeffekt sondiert wird. Und wir würden uns jetzt gerne diese Sondierungsgespräche noch ein bisschen genauer anschauen, aber einsteigen damit, was SPÖ-Chef Andreas Babler da dazu gesagt hat.
Es ist kein Skandal, dass wir über Arbeitszeitverkürzung sprechen, jetzt mit einer politischen Stimme. Es ist ein Skandal, dass wir 50 Jahre nicht darüber gesprochen haben, dass wir nicht beteiligt worden sind.
Ja, also wir wissen, es trennt die SPÖ und die ÖVP sehr viel. Herr Mölzer, wie sehr müsste man sich denn verrenken? Natürlich war das Wahlkampf, aber im Wahlkampf ist ja schon relativ viel gefallen eigentlich, was man sich vielleicht jetzt auch wieder übel nehmen wird.
Ja, ich meine, da kann ich nur sagen, viel Spaß, Herr Bundeskanzler, ne, wenn ich das höre, was Babler so sagt, weil wenn man die wirtschaftliche oder die budgetäre Situation der Republik anschaut, ne, für die ja die vergangene Regierung an der Spitze Karl Nehammer verantwortlich ist, dann wird es darum gehen, ob man nicht 42 Stunden arbeiten müssen, ne, und nicht 32 Stunden. Ne. Also ich glaube, dass diese Koalition ja nicht nur aus Wahlverlierern bestehen wird, sondern aus Parteien, die ja ihre zentralen Wahlversprechen alle schubladisieren müssen. Ne? Die Reichensteuer, die 32-Stunden-Woche wird es für den Herrn Babler nicht geben. Ne? Den NATO-Beitritt und die Vereinigten Staaten von Europa wird es für die NEOS nicht geben. Ne? Nur die ÖVP, die wird ihr zentrales Wahlziel sicher erreichen, nämlich Kanzler zu werden, weil sonst sehe ich da wenig. Ne? Aber sie wird sicher verhindern, dass also das kommt, was man jetzt überall hört, die Steuererhöhungen, Steuer. Das wird sie hoffentlich verhindern.
Wie schwierig werden denn diese Verhandlungen werden? Wie weit muss sich denn da die ÖVP auch sozusagen verrenken, wenn wir eben anschließen an diesem Saga vom Herrn Babler? Da ist ja viel Trennendes.
Schauen Sie, das war vor der Wahl. Und wenn man alles das, was vor der Wahl gewesen ist, auf die gleiche Waagschale legt, dann wird möglicherweise überhaupt keine Partei.
Betrifft aber auch niemals mit Kickl dann, ne?
Ja, es gibt aber eine rote Linie, Herr Mölzer, das wissen Sie. Und ich weiß auch ganz genau, dass nicht alle auch in der FPÖ wirklich glücklich sind über die Aussagen des Herrn Kickl, der sich damit selber, und das möchte ich schon einmal gesagt haben, der sich damit selber aus der Regierung hinausgenommen hat, aus der Regierungsbildung, mit diesen in den letzten 4 Jahren doch so radikalen Aussagen. Man könnte ja lange darüber diskutieren, was da alles gefallen ist, und dann die Hand ausstrecken und so tun, wie wenn nichts gewesen wäre. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ich möchte auch nicht unbedingt darauf eingehen. Nur, es ist jedenfalls so, dass vor der Wahl alle anderen Parteien gesagt haben, aus all diesen Gründen, mit Kickl nicht.
Oder sogar mit der FPÖ nicht.
Außer der FPÖ,
ja. Mit Kickl oder mit der FPÖ. Ich bin offen gestanden, nach dem, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, auch im Parlament, bin ich der Meinung, man müsste jetzt wirklich sagen, ganz gleich, ob Kickl vorne ist oder nicht, es geht nicht. Weil er ist der, der eigentlich das treibt und der auch den Herrn Nationalratspräsidenten dazu getrieben hat, etwas zu machen, was man einfach nicht tut. Das ist politisch.
Sie sprechen von dem Besuch von Orbán.
Nicht der Besuch des Orbán. Das ist okay, den soll man empfangen, überhaupt gar keine Frage. Aber eine Parteierklärung im Parlament zu unterzeichnen und zu einem solchen Empfang mit Orbán nur FPÖ-Vertreter einzuladen, das geht schlicht und einfach nicht. Das würde niemand machen, das hat auch noch niemand gemacht. Und daher bin ich der Meinung, es geht nicht nur darum, ob Kickl Bundeskanzlerkandidat ist oder nicht, auch wenn er eine Stufe zurücktreten würde. Mit ihm kann man nicht, weil die anderen doch eher mehr Marionetten sind von ihm. Nicht? Aber das ist das eine. Sie wollten zuerst noch mit der SPÖ. Ich wollte nur sagen, wenn es überhaupt was wird, dann geht es nur, wenn man von Ideologien weggeht und zum Pragmatismus zurückkehrt. Und sagt, was ist unbedingt notwendig, was wollen wir? Schauen Sie, ich finde den ersten Schritt, dass man jetzt gesagt hat, man setzt ein Expertengremium ein, wie der Zustand des Budgets ist, den halte ich für gut und positiv, weil die Frage, wie schaut das Budget aus, wirklich? Die Grundlage dafür ist, was kann man in den nächsten Jahren überhaupt machen? Kann man was machen? Muss man wo sparen? Ich persönlich bin durchaus der Meinung, dass man ganz offen sagen sollte, es sind ein, zwei Jahre, wo es wirklich Sparbudgets geben muss. Und dann erst kann man überlegen, ob man was Neues dazu machen kann. Und das Zweite ist, Sie müssen sich etwas überlegen in Richtung, wir wollen ein paar sichtbare Reformen in Österreich durchführen.
Erlauben Sie mir ganz kurz eine Nachfrage zu Ihrer Antwort. Sie haben von Marionetten gesprochen und mehr oder weniger jetzt nicht nur den Herrn Kickl, sondern auch die ganze FPÖ sollte man da sozusagen meiden, wenn ich das richtig verstanden habe. In der Salzburger Landesregierung funktioniert es aber, oder? Da arbeitet die ÖVP. Ist da jetzt dann so ein Unterschied? Ist die Frau Swatzek so weit weg von Herrn Kickl?
Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Da müssen Sie es beobachten die ganze Zeit. Dann würden Sie sehen, dass da Welten dazwischen sind.
Zwischen Udo Landbauer auch? Also Marlene Swatzek ist ja allgemein schon durchaus auch nicht so scharf wahrgenommen. Ja. Aber Udo Landbauer, da hat sie durchaus auch heftige Kritik gegeben.
Ich habe jetzt vor kurzem in einer Zeitung einen freiheitlichen Bürgermeister zitiert gelesen, der gesagt hat, wir haben heute halt das Problem, dass wir uns jetzt selber sozusagen herausgeschossen haben, hätte er manchmal den Mund gehalten und nicht so extrem formuliert. Ich meine, dass in der Zweiten Republik ein Politiker in Österreich sagt, ich habe eine Fahndungsliste für Volksverräter. Ich bin Historiker. Wissen Sie, da hat es mir wirklich zum Gruseln begonnen, weil ich an das Jahr 38 gedacht habe. Das kann man nicht eins zu eins das übertragen. Aber ich sage nur, da muss sich ein Politiker schon im Griff haben. Und wenn er sich nicht im Griff hat, dann ist er nicht geeignet. Oder dass er die Leute in den Saal, weil ich aus Salzburg komme, bei den Salzburger Festspielen als Heuchler und was weiß ich alles.
Da müssen wir jetzt kurz den Herrn Mölzer.
Ich weiß es.
Herr Mölzer.
Ich wollte nur sagen, wie kann ein Bundeskanzler jemals zu den Salzburger Festspielen Eröffnungen gehen, wenn er vorher die Leute dort als Heuchler und so weiter bezeichnet?
Herr Mölzer.
Na, lieber Herr Professor, das kennen wir ja alles aus den Medien und aus den antifreiheitlichen Polemiken, was Sie jetzt da angeführt haben. Schauen Sie, Sie sagen, das sind alles Marionetten, man kann mit der FPÖ nicht. Auf der anderen Seite wissen wir, nicht nur Salzburg, in Oberösterreich, in Niederösterreich, jetzt in Vorarlberg, in vier österreichischen Bundesländern. Ne? Wenn wir sehen, was im Burgenland passiert, wenn wir sehen, was in der Steiermark passiert, da kann man nicht sagen, das sind alles Marionetten. Und Sie sagen, es werden nicht alles glücklich mit Kickl, um das geht es nicht. Alle sind glücklich über den Wahlsieg in der FPÖ.
Aber sind in der FPÖ, das hat der Herr Schausberger tatsächlich angesprochen, tatsächlich alles wirklich so glücklich, weil geschlossen nach
außen wirkt es ja so. Über den Wahlsieg sind alle glücklich.
Aber über die Aussagen auch und das Gebärden des Parteitags.
Ja, das ist eine andere Geschichte, aber es ist also für die FPÖ nicht die Zeit, da irgendwelche Geschmäckerei zu betreiben diesbezüglich. Und da sind sich alle Seiten in den letzten Jahren nichts schuldig geblieben. Ne? Kickl sagt natürlich mit Recht, ja, uns todeln sie her als Nazis, Rassisten und was weiß ich, Faschisten hin und her. Und dann regen sie sich auf über irgendwelche Sager, die am Aschermittwoch im Bierzelt getätigt werden. Das ist nicht immer fein und gerade wenn man es aus dem Zusammenhang dann zitiert, klingt es noch unfeiner. Aber das sind Dinge, die in Österreich nicht die Hauptsorge sein sollten. Und wenn man aus Sorge ums Land jetzt schaut, wie es da weitergehen sollte, sollten andere Kriterien greifen. Ne? Und in der FPÖ, das beweisen wirklich die Bundesländer, und Sie sind ja ein Experte und selber aus Ihrer politischen Biografie für die Bundesländer einer der besten Kenner der Situation, dann weiß man, dass da sehr viel verantwortungsvolle Politik auch von der blauen Seite existiert.
Darf ich nur dem Herrn Mölzer sagen, völlig richtig. Ich korrigiere auch leicht, indem ich sage, wenn ich die Marionetten gemeint habe, habe ich sicherlich nicht die in den Ländern gemeint, sondern den Kreis, der derzeit die Führung auf der Bundesebene darstellt. Aber das soll es nicht sein. Herr Mölzer, man kann der Ansicht sein, dass diese Radikalverbalismen im Wahlkampf gestartet sind.
Aber von allen Seiten, Herr Professor.
Okay, aber ich sage Ihnen, es gibt auch eine ganze Reihe anderer Punkte, warum es mit der FPÖ, Kickl-FPÖ, nicht geht.
Aber inhaltlich wäre man ja tatsächlich der FPÖ als ÖVP näher als der SPÖ, nicht?
In der Frage Migration und in der Frage Wirtschaft.
Das sind aber zwei wichtige Fragen, oder?
Wahrscheinlich
die wichtigsten.
Aber es gibt dann noch eine ganze Reihe von, die Politik besteht nicht nur aus Wirtschaftspolitik und nicht nur aus Migration. Und da fängt es dann an zum Haken. Ich meine, ich bin sehr viel auf europäischer Ebene auch tätig gewesen. Die Position zur EU ist absolut inakzeptabel, die also hier gemacht wird, außenpolitisch. Das ist ein Thema, das ganz wichtig ist und das aber umgekehrt, und da verstehe ich oft die Industrie nicht versteht, dass wir uns nicht in einer Form bewegen können, wo wir dann im Ausland sozusagen negativ behaftet sind. Das hat ja auch wirtschaftliche Auswirkungen.
Außenpolitik nehmen wir gleich mit als Thema. Genau. Wir machen nämlich eine ganz kurze Pause und dann gibt es noch das große außenpolitische Thema, nämlich die US-Wahl. Bis gleich.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Beide Seiten Live. Im Studio bei uns sind noch immer Andreas Mölzer, FPÖ-Urgestein, freue mich, dass Sie da sind, und Franz Schausberger, ehemaliger Landeshauptmann von Salzburg. Und wir sind jetzt beim Thema Außenpolitik und USA.
Genau, wir haben bei Außenpolitik aufgehört und morgen wird ja in den USA tatsächlich schon der Kongress, aber vor allem auch der Präsident oder die Präsidentin gewählt. Herr Schausberger, wir haben heute in der Sendung schon gesehen, 71% der ÖsterreicherInnen wünschen sich eigentlich Kamala Harris als Präsidentin. Haben Sie denn auch Sorge, dass Trump die Wahl gewinnen könnte?
Naja, das eine ist die Hoffnung und das andere ist die Sorge. Ich persönlich bin von beiden Kandidaten nicht 1000% überzeugt, aber ich hoffe doch, dass Harris gewinnt, weil ich glaube, dass das vor allem für Europa sich positiv auswirkt. Und wenn wir auf die Krisen schauen, die sich ja auch auf Europa entsprechend auswirken, nämlich Ukraine und alles, was im Nahen Osten passiert und so weiter, glaube ich, dass wir eher mit Harris eine bessere Zukunft sozusagen haben. Bei Trump fürchte ich sehr, dass er einfach wieder sehr unberechenbar ist und dass niemand weiß, was dann letztendlich herauskommt, was er macht. Entweder er zieht sich überall zurück oder er greift überall ein, das weiß niemand. Und ich glaube, von der Verlässlichkeit her würde ich eher für die Kamala Harris sein.
Herr Mölzer, wie sehen Sie das? Es gibt sehr viel Angst davor, wenn sozusagen der Herr Trump das gewinnen würde. Können Sie das teilen?
Naja, ich teile die Meinung von Professor Schausberger insofern, dass ich mit beiden Kandidaten nicht glücklich bin. Ne? Aber als Konservativer neige ich eher dazu für Trump, der natürlich auch verhaltensauffällig für unsere politischen Kategorien ist. Ne? Aber bin ich trotzdem eher dafür, aber es hat auch einen sachlichen oder sachpolitischen Grund. Ich glaube, dass Trump doch für einen gewissen Isolationismus Amerikas steht und das sehe ich eher als Chance für Europa, dass wir uns einmal emanzipieren müssen, sicherheitspolitisch nicht mehr als Trittbrettfahrer der USA agieren können, sondern selber als Europäer ein Verteidigungs- und Sicherheitssystem aufbauen und. Das ist meines Erachtens eine Chance, wenn es auch schmerzhaft und womöglich teuer wird, ne? Weil dann müssen wir einmal selber schauen für unsere Verteidigung. Ne? Also das ist der Grund, warum ich eher Chance im Sieg von Trump sehe, bei allen Imponderabilien, die es da gibt natürlich.
Sie und offenbar ja auch noch der eine oder die andere FPÖlerin auch, Harald Wilimski hat man ja gesehen, der hat sogar getwittert bzw. gepostet ein Foto bei der Parteiveranstaltung im Madison Square Garden von Donald Trump, da sehen wir das jetzt eingeblendet. Ist es denn fast sowas wie FPÖ-Linie eigentlich?
Naja, es ist so, schauen Sie, wenn man die parlamentarische Gesäßgeografie, das alte Links-Rechts-Schema noch irgendwo akzeptiert, dann gibt es halt Linke und Rechte. Ne? Und wir gelten als FPÖ eher als Rechte, ne? Obwohl das auch ein Klischee ist. Ne? Und Trump ist halt auch eher der rechte Kandidat. Also so gesehen ist das schon verständlich, dass es eher da Kontakte gibt.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Das war Franz Schausberger, der ehemalige Landeshauptmann von Salzburg. Von 1996 bis 2004 waren Sie da für die ÖVP. Und bei uns war auch Andreas Mölzer eben, wie gesagt.
Sagen Sie nicht Urgestein.
Ehemaliger EU-Abgeordneter habe ich noch am
Zettel. Dankeschön, Dankeschön.
Urgestein ist gestrichen, das werden wir nicht mehr sagen. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Und das war Beide Seiten live für heute. Hier geht's jetzt weiter mit Wild umstritten.
Mit Wild umstritten bei Werner Seck. Und da wird natürlich auch ganz großes Thema der Sondierungspoker sein, der ab morgen schon wieder eigentlich für die nächste Runde geht. Und morgen sollten Sie dann auch unbedingt noch einmal einschalten. Da ist der Tag der Tage, der Tag der großen US-Wahl mit einer Sondersendung.
Ganz genau. Wir berichten die ganze Nacht über live von der US-Wahl. Manuela Sinovac und ich, wir begrüßen Sie um
23.30 Uhr.
23.30 Uhr sind da die ganze Nacht über drauf, haben Reporterinnen in Österreich unterwegs, aber natürlich auch in den USA. Kollege Flo Danner ist dort. Also es gibt ein umfangreiches Programm morgen am Abend bei uns hier auf Puls24. Schönen Abend. Auf Wiedersehen.
Schönen Abend.